Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und jetzt kümmern wir uns, wie wir das häufiger tun, liebevoll um eine Serie. Wir kümmern uns aber nur liebevoll um Serien, zu denen wir auch stehen. In dieser Serie geht es um eine Frau, die so faszinierend war, dass ihre Geschichte immer wieder in Filmen erzählt wurde, vom Stummfilm in den 20er Jahren, über die Verfilmung mit Romy Schneider in den 50ern und eben bis zu dieser Serie, über die wir jetzt sprechen. Na klar, es geht um Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sissi, die Kaiserin. Die erste Staffel war so gut, dass sie genau vor einem Jahr in New York den Emmy für die beste internationale Dramaserie erhalten hat. Am Freitag nun startet bei Netflix die zweite Staffel und wir freuen uns sehr, dass wir das legendäre royale Paar heute Abend hier zu Gast haben. Und zwar Elisabeth und Franz, alias Devrim Lingnau und Philippe Froisson und die Head-Autorin und Showrunnerin Katharina Eisen. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend.
Hi.
Hallo.
Hallo.
Ich habe gerade schon euch gesagt, also wenn man irgendwie so viel Zeit mit euch verbracht wie ich jetzt, ich habe beide Staffeln hintereinander durchgeguckt, dann kann man es gar nicht fassen, dass normale Menschen einem gegenüber sitzen. Aber das ist ja so der Effekt, wenn sie so überzeugend sind wie ihr in der Serie. Aber vielleicht noch mal ein Jahr zurück. Genau ein Jahr ist es her, dass diese Emmys verliehen wurden. Katharina, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern?
Ja, sehr gut kann ich mich an den erinnern, beziehungsweise ist ja auch so ein Mini-Blackout dabei, wenn man dann den Namen der Produktion dann wirklich hört, wenn man so aufgeregt war, dann ist auch kurz was weg, so. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war ein ganz, ganz tolles Wochenende in New York und wahnsinnig schön, diese Anerkennung aus der ganzen Welt und die Freude und Liebe der Menschen aus der ganzen Welt, weil da eben viele Leute zusammenkamen von internationalen Produktionsfirmen, wirklich aus der ganzen Welt, und die kamen ganz oft zu mir und zu uns und haben gesagt, oh, wir lieben eure Serie so. Und das waren Leute aus wirklich allen Ländern. Und das war eigentlich das Schönste daran, mit denen in Kontakt zu kommen. Und dann natürlich der Moment auch noch dann gewonnen zu haben, war auch toll.
Ja, und dieser Liebe werden wir uns mal ein bisschen annähern, warum das eigentlich so ist. Ihr wart ja, also als ihr den Preis bekommen habt, da wart ihr ja schon mittendrin in der zweiten Staffel, ne? Also ich glaube, ihr habt im September angefangen. War das eigentlich in dem Moment beflügelnd oder war das auch so ein Druck, den man sich dann aussetzt? Wie war das für euch? Also unter diesem war das Wind oder
den Flügeln? Es war auf jeden Fall Wind unter den Flügeln.
Ja.
Das war so im zweiten Drittel, glaube ich, ne? Und wir waren in Prag irgendwo auf dem Land, so richtig weit draußen in so einer kleinen Stadt, so einem mittelschönen Hotel, aber alle zusammen im Hotel. Und oder war das, als du uns von der Nominierung erzählt hast? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es hat auf jeden Fall, also auch als wir dann gewonnen haben, wir waren am Set.
Typisch, sagt sie.
Konnte nicht mit nach New York, ja, leider.
Es war ganz früh morgens bei euch. Also.
Genau. Ja.
Und wir haben an demselben Tag, glaube ich, auch noch gedreht.
Ja.
Und das war total schön.
Ah,
das war eine total tolle Bestätigung. Und es war auch total surreal für uns.
Ja. Dann nähern wir uns mal der Geschichte. Also in der ersten Staffel wird ja erzählt, wie es losging mit Elisabeth und Franz am Hof der kaiserlichen Familie in Wien. Große Liebe, aber auch schon große Schwierigkeiten. Das merkt man schon sehr, sehr schnell, sowohl innerhalb der royalen Familie als auch darüber hinaus. Also Elisabeth lernt man sehr schnell kennen als junge Frau mit sehr großem Freiheitsdrang, dem sie auch sofort Luft macht und so, also gleich auch zeigt, wo der Hase hinläuft und so. Und Franz mit großer Liebe. Also es ist eine große Liebesgeschichte mit allen Ups und Downs. Wir lernen den Hof kennen, wir lernen also ganz viele Nebenfiguren kennen, den Bruder von Maximilian. Ich will jetzt nicht die ganze Serie nochmal erzählen. Dann gibt es aber das Ende, ne? Also das Ende der ersten Staffel, wie es so ist. Dann, ich weiß gar nicht mehr, wie endet die erste Staffel? Dann gibt es einen Zeitsprung in die zweite Staffel. Die erste Staffel endet, glaube ich, da ist sie schwanger, oder?
Genau, die erste Staffel endet damit, dass Elisabeth durch das Tor tritt, durch die Habsburger Schlosstore,
genau,
und vors Volk tritt und eben verkündet, dass sie ein Kind erwartet.
Genau, und da setzt dann die zweite Staffel ein, aber da, glaube ich, liegt schon, da ist das Kind geboren, eine Tochter.
jetzt nicht alles verraten.
Naja, aber das ist aber eine ja. Tochter, ist es, das dürfen wir, glaube ich, sagen, weil es wird ja eigentlich eine Thronfolge erwartet. Also da geht dann das nächste Problem los. Und was ich so faszinierend finde, dass man auch mit dieser zweiten Staffel sofort das Erwachsenerwerden der beiden Figuren kennenlernt. Also das muss man irgendwie mitkriegen. Ne? Also wie damals ist sie noch 15 oder 16 oder so, ne? Am Anfang und dann wird sie erwachsen und wir kriegen es mit einer jungen Frau zu tun, die sehr selbstbestimmt ist, aber natürlich auch so in diesen Zwängen, in denen sie sich da befindet. Wie würdet ihr beide die Entwicklung dieser beiden Charaktere beschreiben? Also wie sind eure beiden Figuren erwachsen geworden?
Also ich finde, in der zweiten Staffel geht natürlich, wie du gerade gesagt hast, dieser Kampf, dieser persönliche Kampf Elisabeths weiter. Sie merkt, sie ist in einem goldenen Käfig gefangen und versucht, daraus auszubrechen. Die Unzufriedenheit wächst. Die Repressionen der kaiserlichen Familie, aber überhaupt dieses Staatssystems wirken massiv auf sie. Und sie setzt sich eben für ihre individuellen Freiheiten ein. Und ich glaube, sie versteht aber auch schnell, dass es nicht nur darum gehen kann, für die eigenen individuellen Freiheiten einzustehen, sondern dass Ungerechtigkeit wenn man sich in einem Kampf für mehr Freiheit befindet, und ich glaube, das ist auch etwas, was diese Serie so aktuell macht, dann geht es darum, sich für die Freiheiten aller einzusetzen. Und das ist ihr Anliegen, eben auch als Kaiserin, sich für die unterdrückten Minderheiten im Habsburger Reich auch einzusetzen.
Mhm. Und dein Franz, wie tickt der? Also der viel größeren Zwängen auch noch ausgesetzt ist, also hat man das Gefühl, ne? Also der ja. ist, er regiert, er ist der Kaiser, er ist der Monarch, er muss Dinge durchsetzen, zu denen er nicht immer in jeder Sekunde steht, ne?
Total. Also ich finde, er ist ja in der ersten Staffel noch sehr unter dem Scheffel von seiner Mutter auch. Und Elisabeth ist ja dann so ein bisschen der Breakthrough, dass er irgendwie anfängt, so zu sich und seinen eigenen Ideen auch zu stehen. Und in der zweiten Staffel fangen die zwei eigentlich gemeinsam irgendwie auch schon an, so ihr eigenes Ding zu machen. Und das geht aber dann relativ schnell auch schief. Mhm. Und gleichzeitig ist er schon Vater geworden. Es ist noch quasi noch eine Aufgabe mit dazugekommen. Und diese beiden Aufgaben, also sich vorzustellen, dass man in einen großreichen Vielvölkerstaat regiert und gleichzeitig irgendwie der Erwartung, als Familienmensch, als Vater gerecht zu werden, das kann einfach nicht funktionieren, das ist zum Scheitern verurteilt. Und diese zwei Welten stoßen aufeinander und daran reibt er sich ab und verzweifelt daran. Und dann passieren ganz viele Dinge.
Ja, die wir jetzt nicht alle verraten.
Die wir jetzt nicht alle verraten. Und dieses junge Paar, diese zwei jungen Menschen, müssen irgendwie versuchen, ihren Weg da durchzubahnen.
Das ist so krass, weil die ja wirklich noch sehr jung sind, ne? Ich fand, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt gar kein Fan so großer royaler Serien. Ich gucke sowas eigentlich nicht. Was ich bei der Geschichte total faszinierend finde, Katharina, das ist natürlich die große Liebesgeschichte dieser beiden Figuren, ne? Also das ist klar. In schönen Kostümen, über die wir auch gleich noch reden werden. Es wird aber auch europäische Geschichte verhandelt, es wird Selbstbestimmung verhandelt, es wird Politik gemacht, es werden Strippen gezogen, es werden Kriege geführt. Und ich fand wirklich, wie nicht nur nebenbei, sondern auch wirklich europäische, so die Geschichte des alten Europa doch noch miterzählt wird, total interessant. Und da, also nicht nur das hat mich gekriegt, sondern ich fand das total interessant, dass es wirklich eine politische Serie auch ist. Das schien euch sehr wichtig gewesen zu sein, oder?
Ja, das war mir sehr wichtig, dass ich von Anfang an dachte, was rechtfertigt, dass ich diese Geschichte jetzt nochmal erzähle, abgesehen davon, dass ich sehr früh eine große Faszination natürlich für die Hauptfigur und für die anderen historischen Figuren dann auch entwickelt habe, als ich anfing zu arbeiten vor 5 Jahren. Das war eigentlich mein erster Hook, war natürlich Elisabeth, aber dann der zweite sehr schnell Franz und Sophie.
Mhm, die Mutter.
Also Sophie ist eigentlich für mich immer wie der Beat, der unter der Melodie, die Elisabeth für mich ist, liegt. Und ohne die wird es nicht funktionieren. Und dann im nächsten Schritt habe ich gedacht, okay, und die Rechtfertigung, das jetzt nochmal zu erzählen, ist nur, wenn ich die politischen Zusammenhänge von damals einigermaßen, ich muss sie natürlich kondensieren und teilweise manchmal so ein bisschen einfach auf den Punkt bringen, aber wenn ich die Komplexität einigermaßen wahrhaftig und faktengetreu auch miterzähle, damit man da was für heute hoffentlich mitnimmt, Parallelen sieht, wie sich Dinge immer wieder wiederholen, wie Systeme immer wieder kommen, wie man jetzt ja auch gerade sieht, deshalb die Aktualität dieses Mal, der gnadenlose Backlash des Patriarchats, macht es gerade für mich atemberaubend aktuell. Und dem auch nicht nur die Frauen damals, die Frauen sowieso zum Opfer gefallen sind, aber auch die Männer in unserer Serie eigentlich darunter zu leiden haben. Es ist ja nicht so Frauen gut, Männer böse bei uns. Und deswegen waren diese politischen Zusammenhänge mir immer sehr, sehr wichtig, damit es irgendwie für mich eine recht erzählerische Rechtfertigung ins Heute auch gibt und ja. einen Spiegel, einen Anschluss.
Und bei all dem eben auch, fand ich, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich würde dem gerne noch hinzufügen, dass es natürlich auch darum geht, oder was man auch kritisch beleuchten muss, und das tust du oder das tun wir in dieser Serie, dass die Sympathieträgerinnen und die Hauptcharaktere Monarchinnen sind. Mhm. Und das wäre wie, wenn man in 100 Jahren vielleicht eine Serie über Erdogan macht oder so. Ja? Also man muss natürlich, man darf die politische Dimension nicht außer Augen lassen. Und deswegen erzählen wir zum Beispiel auch diese Rebellen, das nehme ich jetzt vorweg, die Rebellen in der Lombardei, die gegen auch dieses System, das sie unterdrückt, aufbegehren. Und dieser Perspektivwechsel ist meiner Meinung nach total wichtig, wenn man so eine Monarchie erzählt, in der die Monarchinnen eben die Sympathieträgerinnen sind.
Die aber trotzdem auch immer Ambivalenzen auch haben. Und das finde ich ja auch total gut. Ne? Das ist jetzt nicht die leuchtenden, strahlenden, die Heldin. Ne? Sie ist die Rebellin, aber sie hat eben auch ihre Momente. Also wie alle Figuren ihre Abgründe haben, gerade auch Sophie. Ja? Also diese gebrochene Kaiserin-Mutter, die sonst immer so, glaube ich, eher so, naja, das Böse.
Wegerzählt wurde. Ja.
Ja, so wegerzählt. Und überhaupt die Nebenfiguren, die wir jetzt nicht alle vorstellen können. Wir machen mal eine kleine Zäsur und reden dann aber noch ein bisschen weiter über die Kaiserin, die zweite Staffel, die am Freitag bei Netflix startet. Bei uns sind Deverim Lingnau und Philipp Froissant. Sie spielen das kaiserliche Paar des Habsburger Reiches in der zweiten Staffel, wie auch in der ersten Staffel schon, von Die Kaiserin. Und Katharina Eisen, Drehbuchautorin und Showrunnerin der Serie, die alles hat, was ein gutes Drama braucht. Und wir haben gerade noch darüber gesprochen, auch diese doch fatale Aktualität, die diese Serie hat, also bei den imperialen Intentionen, die es jetzt gerade wieder gibt überall auf der Welt. Aber darüber hinaus, es hat alles, was ein Drama braucht. Also Liebesgeschichte, Familiendrama, Politik, Intrige, Verrat. Es ist im Prinzip Shakespeare-Drama, oder? Und es gibt so, ich fand das so lustig, du nickst ganz heftig.
Ja, da haben wir uns immer drauf verständigt.
Es gibt so eine Szene, da sagt Sophie, was spielen Sie denn heute im Hoftheater? Und dann gibt es die Antwort, Shakespeare. Ach nee, nix mit verrückten Königen. Und ich dachte, das ist eine raffinierte Anspielung auf das, was wir gerade auch machen, oder?
Ach, das freut mich ja, wenn jemand so aufmerksam schaut. Ne? Da hüpft mein Herz. Ja, ich habe das selber erst... Es hat sich sozusagen entwickelt. Ich bin selber beim Schreiben gewachsen oder in dieses Projekt auch hineingewachsen. Ich habe das nicht vorher alles so geplant, aber auch durch die Arbeit mit den DarstellerInnen und der Regie der ersten Staffel und während den Proben haben wir auch dann gemeinsam, also meine Dialoge waren natürlich schon sehr fest, aber eine Art, das zu interpretieren und zu sprechen und diese Tonalität dafür gefunden, wo wir immer wieder an Shakespeare oder an eben eine sehr theaterhafte, aber sehr, ich möchte mal sagen, anglizistisches, dramatisches Theater gekommen sind. Und ich glaube, diese gemeinsame Verabredung macht den Sog der Serie auch sehr aus im Spiel dann.
Absolut. Du hast vorhin gesagt, Katharina, ihr musstet Geschichte auch kondensieren. Mir ist bei der ersten Staffel, die ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen habe, also es gibt so Momente, wo man sofort wieder bei Wikipedia nachguckt und sagt, wie war das eigentlich? Was war denn eigentlich mit Maximilian los? Dem Bruder, ne, dem schwarzen Schaf der Familie. Hat er wirklich intrigiert? Wollte er wirklich dafür sorgen, dass Franz... Also dass er wollte Kaiser werden und so, wo man dann ambivalente, also keine klaren Antworten findet, wo ihr aber klare Antworten findet. Ist das, was dann Kunst einfach darf, dass man irgendwie sagt, okay, das sind die historischen Fakten, die sind nicht genau überliefert, da spinnen wir uns unsere eigene Geschichte?
Ja, also ich habe mir bewusst Freiheiten genommen. Ich habe oft gesagt, bei politischen und sozialen, gesellschaftlichen Fakten, die überliefert sind und die belegt sind, auch in der Timeline, möchte ich nichts verändern. Aber was die Figuren in ihren Bedürfnissen, in ihren Begehrlichkeiten, in ihren Emotionen dazu gebracht hat, Entscheidungen zu treffen, die dann weltpolitisch belegt sind, da habe ich mich dann sehr frei gefühlt. Und es ist eben belegt und überliefert, dass Maximilian, nur um bei dem Beispiel zu bleiben, wahnsinnig eifersüchtig war und dieser alte Topos des Zweitgeborenen, des Nichtbeachteten, des ewig irgendwie Verlorenen, aus dem habe ich dann etwas mehr gemacht, als was belegt ist. Also das war schon eine der größten Freiheiten, die ich mir da genommen habe. Aber in der zweiten Staffel bleiben wir bei Maximilian sehr eng bei dem, was dann passiert ist.
Ah ja, okay, übrigens auch, also alle Schauspieler, bis in die Nebenrollen, großartig besetzt, ganz, ganz toll. Es gibt dann auch zum Beispiel dieses Tattoo-Ding, ne? Also ich glaube, sie hatte einen Anker, bei dir ist es ein Stern, aus bestimmten Gründen, die wir jetzt auch nicht verraten. Ja, genau. Aber das ist ja lustig. Das sind sehr, sehr starke und besondere Figuren, also alle durch die Bank, die Frauen insbesondere, und die gespielt wird in unfassbaren Kostümen. Also man wirklich denkt, oh, krass. Also weil das sind historische Kostüme, aber man hat immer das Gefühl, die sind ihrer Zeit weit voraus. Also die hatten ein Gespür für Mode, die hatten ein Gespür, also, ne? Also alle dort. Und so, wo man sagt, die haben noch so diesen Kniff, historisch, aber nicht historisch, historisierend oder so. Da habt ihr, glaube ich, auch Unfassbares gemacht, ne? Also vielleicht.
Ja, ich glaube, das war Gabriela Räumer, unserer Kostümbildnerin, ja, sehr wichtig, eben diese modernen, fast grafischen Aspekte, sowohl in der Faltenlegung als auch in den Motiven, die sie gewählt hat, da eben moderne Elemente in die Kostüme mit einfließen zu lassen. Und sie hat zusammengearbeitet mit einem Schneiderinnenstudio in Wien, Michel Meyer heißen die, und die haben viele dieser sehr modernen Schnitte eben entworfen. Und dann gab es zum Beispiel aber auch noch die linke Hand von Gabriela Odile Othmühl, die für die, also die eher wie so die historische, den historischen Part übernommen hat und dahingehend auch unterstützt hat, dass man auch immer wieder diese historischen, nicht historisch korrekten, aber historische Elemente oder Akzente setzt. Mhm.
Wie ist denn das? Ja?
Ja, ich wollte nur ergänzen, dass es eben Gabriellas unglaublicher Verdienst ist, dass die Kostüme den Figuren einen Ausdruck verleihen, den sie im Dialog oder die zwischen den Zeilen nicht mehr hatten, sondern das wird noch oben drauf gesetzt, wie eine Metaebene. Was die Figur spürt und was sie will, wird nochmal im Kostüm reflektiert. Und das finde ich, das haben wir uns eine große Freiheit genommen. Aber ich finde, das ist ein künstlerisches Statement, den es für das moderne Auge zugänglich macht.
Ja, total.
Das muss drin sein. Dass die Kostüme von damals für uns einfach wahnsinnig altbacken wirken, das muss man ja mit einberechnen. Da braucht man ein neues Statement. Und deshalb ist das so toll.
Ja, also die waren dann Modeikonen ihrer Zeit, kann man schon sagen. Wie ist es, wenn man in solchen Kostümen spielt? Also ich meine, ihr habt eure Charaktere, die ihr spielen müsst, ne? Also das Drehbuch und so. Da hat man dann nochmal so einen anderen Zugang auch zu den historischen Vorbildern?
Über die Kostüme?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also wir haben damals mit Giles Foreman, einem Coach aus London, geprobt und hatten da auch schon so einen Teil von unseren Kostümen mit dabei bei der ersten Staffel. Also bei Franz natürlich immer ganz viel Uniform.
Und mit Liana Norton.
Und Liana, ja, sorry. Und da ging es ganz viel um Körperlichkeiten und wie man sich bewegt in diesen Kostümen. Ich glaube, für die Damen waren dann ganz oft Reifröcke da und Corsagen. Und dann haben wir ganz viele Übungen gemacht, was das, oder beziehungsweise überhaupt auch gemerkt, was bedeutet das eigentlich, diese Kleidung zu tragen, das Gewicht der Röcke, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen.
Naja, also für mich war, ist eigentlich dieses Kostüm, die starre Corsage, die man trägt und dieser starre Unterbau, das ist ja nicht so fluffig, wie man sich das vorstellt, sondern da gibt es eine Krinoline drunter, ist wie so ein Käfig. Sieht das aus, worüber dann der Petticoat kommt. Und dieses starre Konstrukt eigentlich, das hält einen, das hält den Oberkörper, den Torso vor allem. Und letzten Endes steht das sinnbildlich auch für die Strukturen im Äußeren, ja, die einen umgeben oder die Figuren umgeben. Und insofern hat man durch die Kostüme oder habe ich durch die Kostüme auch immer die Last des Habsburger Reiches physisch spüren können.
Ah ja, okay. Die Last des Habs. Zitierfähig.
Nein, total.
Genau. Um vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt nicht so großer Fan, also ich habe sowas früher nie geguckt. Ich kenne auch die Sissi-Filme, ehrlich gesagt, nicht, weil es mich nie interessiert hat. Bei euch wurde ich eben wirklich angefixt. Was habt ihr eine Erklärung für diese Sehnsucht der Menschen nach auch, ist ja auch ein Märchen, ne? Also wenn es eine wahre Geschichte ist, historisch verbrieft, europäische, alte europäische Geschichte und so weiter, also durchtränkt mit Geschichte, trotzdem ist es eben so ein Königsmärchen. Was fasziniert die Menschen an solchen Geschichten? Habt ihr eine Erklärung dafür?
Also ich glaube, einerseits haben sich Leute ja schon immer dafür interessiert, was so hinter geschlossenen Vorhängen passiert in den Königshäusern. einfach so aus so einem voyeuristischen Aspekt, weil man auch wissen wollte, okay, was ist denn da eigentlich für ein Schmutz unterm Teppich? Mhm. Und andererseits, wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, dieses Märchenhafte, was einem, also dieses, dass man so eine Einladung bekommt, in so eine andere Welt einzutauchen, die einen rausholt irgendwie aus diesem ganzen Gegenwärtigen, aus dieser Überladung unserer Zeit. Und was es dann aber auch möglich macht, sich auch trotzdem wieder mit gegenwärtigen Themen auseinanderzusetzen, weil man eben durch diese historische Schablone eine Distanz schafft. Ich glaube, das macht es so spannend und interessant auch für die Leute, dass es irgendwie was Zeitgemäßes ist, aber es ist in was anderes verpackt, was es leichter verständlich und zugänglich macht.
Mhm. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehenswert, ob man jetzt in dieses Genre gerne guckt oder nicht. Ich habe es, wie gesagt, freiwillig dann weitergeguckt und sehr, sehr gerne und nicht nur, weil ihr heute Abend hier seid. Ganz am Schluss, das sage ich jetzt ohne zu spoilern, schaut Elisabeth offen in die Kamera.
Die vierte Wand. Staffel. Wie schon in der ersten Staffel.
Ach, in der ersten auch schon, ja. Genau. Und in der zweiten auch. Was natürlich die Frage nach sich zieht, okay, ich habe noch was zu erzählen. Dritte Staffel.
Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
Nein, es kommt noch was, genau.
Und wir könnten uns glücklich schätzen, wenn die Fans auf der ganzen Welt es wieder so lieben wie beim ersten Mal. Und wenn sie das tun, dann können wir vielleicht auch noch weiter erzählen.
Dann hoffen wir darauf und dann möchte ich euch jetzt schon mal einladen, wenn es wieder soweit ist.
Okay. Sehr gerne.
Wir würden uns freuen.
Okay, Devrim Lingnau und Philipp Froissant, sie spielen das kaiserliche Paar des Habsburger Reichs auch in der zweiten Staffel. Die Kaiserin ab jetzt, beziehungsweise ab Freitag, die zweite Staffel bei Netflix zu sehen. Vielen Dank, Katharina, für deine Arbeit und vielen Dank für eure Arbeit und für diese Serie. Dankeschön, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Und ich wollte schnell meine Kinder
grüßen. Ach so, ja genau, die Kinder.
Meine Kinder wollten zu Hause zuhören und ich wollte ihnen Hallo sagen und sagen, ab ins Bett.
Ab ins Bett, ciao. Bis dann, tschüss.